Ein herzliches Willkommen zu der 90. Ausgabe von Wein und Weltfrieden mit Silvio Nietzsche und mir, Lars Fischer.
Ich kriege eine Gänsehaut. Wahnsinn.
Ja, gut. Ja. Ja, Silvio, wie fangen wir das Ding denn heute an, die Nummer 90?
Mit der Côte d'Iron. Wo du mich letztes Mal ab- und beschnitten hast, sozusagen, würde ich das ganz gerne weiterführen, weil das Gebiet so unfassbar interessant ist. Und bevor du am Schluss wieder sagst, ich muss mal pullern oder...
Nee, heute sage ich am Schluss gar nichts. Also da muss ich auf jeden Fall zumindest mal nicht pullern. Möglicherweise werden mir die Worte am Ende fehlen.
Ja.
Das können wir schon als Vorausblick... Also möglicherweise sind die den Titel dieser 90. Folge lesen, dann auch schon vorbereitet. Aber du willst jetzt mehr erstmal noch nicht verraten. Erstmal arbeiten wir uns an der Côte d'Iron ab.
Genau. Also erstmal die wichtigen
Sachen. Erstmal sachlich bleiben. Bleiben Sie doch mal sachlich.
Erst die Pflicht, dann die Kühe. Und das hast du ja aus dem Sport schon irgendwie. Ich finde das übrigens erstaunlich, dass wir es eigentlich relativ häufig geschafft haben, einigermaßen pünktlich zu sein. Weil... wenn man sich online verabredet, dann ist es für dich noch lockerer, als wenn man irgendwie wirklich einen festen Termin hat. Und in der meisten Zeit, bis auf wenn du Tennis spielen warst und das total verpennt hast, warst du eigentlich immer recht pünktlich. Also Punkt irgendwie 8.30 Uhr.
Das muss eine Lüge sein, weil man muss hier dazu erwähnen, dass ich jetzt 20 Minuten zu spät bin. Also sicherlich hat das alles gute Gründe. Ich habe meine Tochter in die Schule gebracht. Ich bin des Einparkens nicht fähig. Der Windows-Rechner, der einzig verbliebene Windows-Rechner in meinem ganzen Konsortium von Rechnern hier im Büro, hat tatsächlich jetzt ohne Mist die klassische Update-Geschichte gefahren und musste dann auch noch bereinigen und dann hat eine Festplatte nicht gefunden. Es ist wirklich, und ich bin der größte Feind von diesen Kisten und sag immer allen Leuten, nee, und ich habe ja dich sogar überzeugt, dir einen Mac zuzulegen, damit genau sowas nicht passiert, weil das ist ein Werkzeug und hat zu funktionieren, wenn ich das sage. Ja. Und nicht, dass der Rechner mir sagt, Moment mal, Häuschen, ich atme doch mal tief durch und entspanne sich jetzt auch nochmal.
Aber das stimmt, das kann ich in jeglicher Richtung bestätigen. Ich finde es sowieso, das hat mich unfassbar gerührt, dass ich einiges von dir und witzigerweise auch du einiges von mir im Verlauf der letzten 3 Jahre angenommen hast. Also wir sind da irgendwie wie so ein altes Ehepaar, die teilweise Floskeln oder Sachen, und ich habe eben auch diese Mac-Kultur von dir angenommen, dank dir da immer noch. Das ist wirklich, du hast damals geschrieben, irgendwie Life-Changer oder Game-Changer.
Game-Changer,
ich habe mich darauf eingelassen und zwar wirklich, gerade in meiner neuen Tätigkeit, etwas sehr Offenbarendes, wenn man so möchte. Côte d'Iron.
Ich hätte noch gern weiter geplaudert, aber du bist da jetzt so sachlich orientiert, das finde ich auch.
Ja, lass uns das mal machen, lass uns mal. Eigentlich bräuchten wir für dieses Thema mindestens 2 bis 3 Stunden oder 4 Masterclasses oder wie auch immer, um das irgendwie zu greifen, weil es wird da ja eine Menge Wein produziert. Es sind um die 419 Millionen Flaschen, die jedes Jahr da abgefüllt werden. Es ist viel, also es reicht ja sogar für euren Haushalt.
Meine Frau ist ja auch eine Wahnsinns-Rotwein-Trinkerin, die arbeitet sich ja jeden Abend so ein Fläschchen rein. Ne?
Nee, gar nicht, oder, Maxi?
Sie ist eher nur, weiß. Also, weiß, frisch, A, eher Winter. Weiß und B, ja. Begeistert die sich gerne für einen tollen Schluck, also wirklich ein Schlückchen, weil das sie massiv müde macht. Also wirklich okay. So kurz vor, ist nicht anaphylaktischer Schock, nicht, aber hier, wisst schon, also allergische Reaktion ist auch, das ist auch falsch, aber das, wenn man den Abend verlängern möchte, ist das definitiv vollkommen falsch.
Streck den Wein.
Ja, okay. Nee, dann lass es. Also,
es ist aber auch hilfreich. Also dann passiert nicht die Situation wie die, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, wo wir uns gegenseitig den Wein weggetrunken haben. Also aus der Angst heraus, dass der andere dann irgendwie wahrscheinlich...
Nee, ich habe ihn dir nur weggetrunken, weil du musst, also du hattest ja noch, also da war ja noch ein Weg nach Hause vor dir. Das war ja die Wahrheit. Also
aber wenn du nett gewesen wäre, hättest du mich fahren können und weniger trinken, aber das hast du ja auch nicht gemacht. Aber 419 Millionen Flaschen ist schon einiges. Und wenn du dir überlegst, dass 5% davon nur im Norden, also im nördlichen Teil der Côte d'Iron, abgefüllt werden, da ist eine Menge Stoff, der aus dem Süden kommt. Das Interessante finde ich dabei, dass es keine aktuellen Zahlen zur Rebflächengröße gibt. Also das Letzte, was ich gefunden habe, war aus dem Jahre 2022. Da waren es 80.000 Hektar, was relativ viel ist. Also zumindest im gesamten Rhonetal, 69 für den südlichen Teil. Und das ist so die Hälfte von Deutschland. Das ist schon einiges. Und gerade der Süden, den Norden...
80.000 Hektar sind die Hälfte von Deutschland?
Nein, 60.000.
60.000 sind die Hälfte von Hektar, aber nicht Hektar.
Von der Weinbaufläche Deutschlands.
Ja. Entschuldigung.
Also ich denke nur in Wein. Wenn du irgendwas von mir hörst, ist es immer in Bezug auf Wein.
Ich bin eher so der Generalist.
Ja. Das habe ich gemerkt. Ja. Vielen Dank.
Nein, zum General.
Zur Autorität.
Zum Ansagen machen und nicht.
Das würde mich wirklich interessieren, ob du auch so bei unseren Zuhörern ankommst, also mit dieser autoritären Ausstrahlung, die du immer versuchst zu leben, wo du aber eigentlich.
Ist immer ein subtiler Hinweis darauf, dass mir das nicht gelingt.
Naja, wenn man sich gegen dich stellt, dann ist es relativ einfach, deinen harten Kern zu durchbrechen und den weichen Lars kennenzulernen. Habe ich irgendwie. Dann wird es was philosophisch jetzt hier.
Jetzt wird es auch ein bisschen. Lass uns, jetzt bin ich derjenige, der sagt, zurück zum
Wein. Also, die Rhone. Das Interessante ist, wie die Rhone entstanden ist. Es gibt ja ein relativ interessantes Gebiet an der Ostflanke sozusagen der Rhone. Das sind die Alpen, die französischen Alpen. Und gegen die ist seinerzeit, also so ziemlich um deine Geburt herum, vor einigen Millionen Jahren, ist damals das Zentralmassiv gegengeballert und da heraus entstand ein Felsspalt, wodurch ein Fluss floss, der dann sich über mehrere hunderttausend Jahre immer tiefer grub und da heraus entstand das Rhonetal, die Côte du Rhône. Das eigentlich Spannende in diesem Gebiet ist eine Gegebenheit, was gerade den Süden massiv beeinflusst oder prägt. Und das ist der Mistral.
Okay.
Also ein Wind, der aus dem Norden kommt und der dafür sorgt, dass dieses eigentlich völlig überhitzte Klima im Süden gar nicht so extrem heiß wahrgenommen wird, dass wir eine Wechselwirkung auch der Temperaturen haben, weil der relativ kühl ist, weil er sich stark aufgrund der Ebenen, wo er sich bildet, relativ stark abkühlt. Und egal, ob es regnet, die Trauben werden relativ schnell trocken. Es ist richtig beeindruckend, wenn du einmal dort im Mistral stehst. Da hast du 70 bis 90 Stundenkilometer Geschwindigkeit. Und es ist so ein richtiges Naturschauspiel, wenn der Mistral kommt. Das ist etwas, was man auch nur dort unten lebt. Das Interessante bei diesen beiden Gebieten, die sich ja maßgeblich unterscheiden, also die nördliche Rhone und die südliche Rhone, ist, dass du im Norden kontinentales Klima hast, also sehr kühles Klima eigentlich, wo die Trauben teilweise gar nicht reif werden. Und im Süden hast du mediterranes, maritimes Klima. Und dadurch hast du ganz andere Temperaturzonen. Und das erklärt, warum wir im Süden hauptsächlich mit Küvitierung arbeiten, also mit einem Zusammengemisch von verschiedenen Rebsorten. 20 Rebsorten sind dort erlaubt. Mhm. 18 sind gängig, mindestens 40% Grenache muss dabei sein. Grenache hast du eigentlich, glaube ich, viel zu wenig getrunken, weil du halt eleganter geworden bist über die letzten Jahre.
Ja. Der elegante Kern hat sich rausgeschält, sagen wir es mal so.
Ah, okay. Das sind wir wieder bei der harten Schale, die aufgebrochen wurde. Mhm. Und weil Grenache sehr stark mit der Hitze, du hast dort, glaube ich, Jahresdurchschnittstemperaturen. Wir haben, glaube ich, in Deutschland mittlerweile 16 Grad und dort hast du um die 21 Grad, was einiges heißen möchte. Also es gibt nicht wenige Sommer, wo du um die 40, 42, 45 Grad hast und so eine Rebsorte wie von mir aus Syrah kann er nur schwer mit umgehen, wird dann leicht plump und fett und Syrah kann das, und Grenache, Entschuldigung, kann das sehr, sehr gut. Also sollte der zumindest zu 40% darin vertreten sein und dann so ein bisschen Oosterlemeng, alles noch ein bisschen beigemischt. Kennst du irgendwelche Gemeinden aus dem südlichen Rhonetal, die?
Ich bin da geografisch auch da wieder eher so ein Generalist. Also ich bin so in den Ländern der Welt bin ich gut unterwegs, ja, und dann, dann wird's dünn. So.
Aber Chateauneuf du Pape hast du bestimmt schon mal gehört. Habe ich auch schon mal geschickt, den hast du auch schon mal getrunken. Also auch nachweislich, da hast du mir ein Bild geschickt.
Ja, also mehrfach. Also sie sind ja auch in der Gegend unterwegs gewesen, haben da mehrfach Urlaub gemacht.
Mhm. Und Chateauneuf ist eigentlich das bekannteste Gebiet dort im südlichen Rhonetal, wobei ich noch nicht mal finde das Spannendste. Vor allen Dingen, wenn du beachtest oder dir vor Augen hältst, dass das Gebiet richtig groß ist, sind 3000 Hektar, ist so die Hälfte vom Rheingau ungefähr oder fünfmal so groß wie Sachsen. Und der Durchschnittspreis eines Chateauneufs du Pape ist um die 20 Euro. Also ist halt die ganze Billo-Ware mit dabei, die du irgendwo beim Aldi findest. Du kriegst da ja auch Chateauneuf, der dann als X-Abfüllung
bei Aldi. Ohne M. Nicht beim Es sei denn,
du würdest beim gesagt?
Ja, das klang jetzt so, das tut mir leid.
Ah nee, das ist wahrscheinlich das in meinem Genuschel, aber es war bei Aldi, ja. Ja, okay, aber du könntest...
Sein, so ein lokal koloritischer Einfluss kann natürlich sein. Aber du könntest sagen...
Bitte nicht.
Beim Aldi-Discount-Markt, das würde so ja funktionieren, aber
das stimmt.
So die Marke selbst, ja, benannt ja wird, ist es nicht beim Lidl, nicht beim Aldi, beim
Klo, ja, sondern... Keine Person beim dahinter steht, die maßgeblich wie... Keine Ahnung, beim
Porsche. Wir müssen das jetzt ja gar nicht weiter ausbauen, aber das wäre mir so kurz aufgefallen.
Und ist dir auch persönlich sehr wichtig, das hast du auch in den letzten Folgen öfters anklingen lassen, dass ich durchaus mal wieder einen Deutschkurs belegen konnte.
Das ist mir überhaupt in meiner gesamten beruflichen Laufbahn, das liegt durchaus auch an meinem ehemaligen Chef, der da auch mal viel für, ich sag jetzt mal, geworben hat, dass man der deutschen Sprache, die es ohnehin schwer hat, gerade dieser Tage, doch wirklich die Chance gibt, so zu sein, wie sie ist.
Aber und somit haben sich viele der Dinge und der Hinweise ganz, ganz oft eingebrannt und ich gehe komischerweise nie in Aldi einkaufen, ich meide das als massivst, aber ich werde auch niemals beim Aldi einkaufen gehen.
Da bin ich wahnsinnig stolz auf dich.
Dankeschön, vielen Dank, da freue ich mich sehr.
Weiter.
Jetzt habe ich echt einen Faden verloren. Also,
wir waren
Schatten, ja genau, Schatten auf dem Pub ist maßgeblich und so eins der wichtigsten oder wenn nicht sogar das wichtigste Gebiet.
Oh, endlich kann unfassbar ich mal glänzen, dass man das Gefühl kriegt, dass ich zugehört hätte.
Ja, hast du deinen Fingernägel gestern schon gemacht oder warum?
Ich bin beim Fußnagel jetzt angekommen.
Also das Preisniveau ist enorm hoch im Schatten auf dem Pub, was sehr, sehr bewundernswert ist. Grund dafür ist eine über 600 Jahre alte Tradition, dass dort eigentlich die wertigsten Weine herkommen sollten. Aus dem Schatten auf die Pub, weil es immer so der Papstwein war. Daher auch so dieser amüsante Name Schatten auf die Pub. Das neue Chateau, das neue Schloss des Papstes wurde dort gebaut. Ich will es gar nicht zu weit ausufern lassen, das kann man in Wikipedia auch wunderbar nachlesen, dass man, dass da enorm viele Verbindungen gibt, eben zwischen Kirche und dem dortigen Gebiet. Der Papst durfte ins Exil, durfte nach Avignon reisen, durfte dort ein wenig wohnen und hatte so eine kleine Sommerresidenz in Châteauneuf-du-Pape, wo ausführliche und intensive Festlichkeiten stattfanden und der Wein sollte aus der Region kommen. Deswegen wurden damals ich glaube 1312 oder sowas, intensive Rebanlagen angepflanzt und der Wein wurde richtig gepusht. Sinnbild dafür ist, auf der Flasche sind die beiden Schlüssel, die man finden kann. Also es ist total eigentlich nett anzuschauen, finde ich, wenn man die Flasche anschaut. Und daran erkennt man halt immer, dass es ein Wein ist, den damals der Papst Johannes der 22. Initiiert hat. Und die beiden Schlüssel stehen zum einen für den heiligen Petrus, den Schutzpatron der Papstkirche und des Christentums, und auf der anderen Seite eben für den Papst selber als Stellvertreter Christis auf Erden. Und nur wenn es ein richtig originaler Châteauneuf-du-Pape ist, darf er mit diesem Emblem, mit diesem Symbol, mit der Flasche abgefüllt werden. Aber die Reglements dafür sind relativ losgelöst oder sind recht oberflächlich gestaltet. Und da liegt natürlich der AOC, der Appellation Origine Contrôlée, die, und das finde ich eben wiederum interessant, was kaum jemand weiß und du mit Sicherheit auch nicht, seinen Ursprung im Großen und Ganzen dort fand. Also, dass man versucht hat zu klassifizieren, um einfach Qualität zu sichern. Nicht Qualität darzustellen, sondern Qualität zu sichern. Und so hat man da gesagt, dass man einen Maximalertrag, dass man eingegrenzte Gebiete braucht und so weiter. Und wenn all das eingehalten wird, dann darf es ein Wein aus diesem Gebiet, der sich so bezeichnen darf, entsprechend sein. Aber es sagt nichts über die Qualität aus. Also du kannst da irgendwas Vielgebildetes reinfüllen. Es gibt zwar eine sensorische Prüfung, aber manchmal kann der ein oder andere Wein da auch wunderbar durchflutschen, wenn er entsprechend hingebastelt wurde.
Ich muss dir
Zwischenfrage.
Ich wollte dir nicht widersprechen, aber ich wusste das tatsächlich, da ich wirklich da war. Wir waren mehrfach im Luberon, der ist dann ja quasi, das muss man überlegen, rechts daneben.
Ja.
Und da waren wir da mehrfach unterwegs und waren tatsächlich auch da, war auch im Papstpalast. Also dem ehemaligen. Insofern, und da wird hier und da wird sehr oft da irgendeine Fahne hochgehalten. dass er sich irgendwie als französische Weinwiege, hat man so das Gefühl, erkennt. Und ich war in diesem, also einer meiner schönsten Weinerlebnisse war tatsächlich, also ich kann diesen Ort nicht aussprechen, L'Isle-la-Sorgue, also dieses Örtchen, wo Van Gogh rumgehühnert ist, wo man auch so rundherum ganz viele Motive sozusagen, also du hast wirklich Bilder, das sieht man heute auch noch, so bestimmte Baumformationen und Häuser, die Van Gogh gemalt hat. Und da ist so in diesem kleinen Städtchen, gibt es so einen Kreisverkehr und da gibt es überall so Weinwasser. Und da habe ich zum ersten Mal gefühlt in Frankreich so, die haben wirklich große Weine glasweise ausgeschenkt. Also wirklich richtig teure Sachen. Und das war der Hammer. Da war ich jeden Nachmittag mit meiner Frau in dem Städtchen zugange und habe zwei Wochen lang habe ich glasweise mich angeschmückt. Das war hervorragend.
Kann ich mir vorstellen.
Und das bei diesem Wetter. Was mich schon wieder ein bisschen bedrückt, da ich ja hier in Hamburg wohne und das mit dem Wetter hier mal so eine Sache ist.
Aber zurück zu dir. Da wird es ja teilweise übertrieben. Ich hatte auch eines meiner ersten und schönsten Weinerlebnisse in Schatten auf die Pub selber, weil es ja so einen kleinen Marktplatz, der total unscheinbar ist, dort gibt. Ich war jetzt auch schon ewig nicht mehr da, also wahrscheinlich 20 Jahre, aber damals saß ich dort auf diesem Marktplatz, habe einen, und da gab es auch eine sehr, sehr imposante Weinauswahl, Gläschen Rotwein genossen, auf dieses zerfallene Chateau auf der Burg oder auf die Burg auf den Berg geschaut und war so richtig emotional ergriffen. Also ich finde, dieser Ort hat so eine ganz eigene Aura und Ausstrahlung und jemand, der noch nicht in Schatten auf die Pub war, sollte es auf alle Fälle einmal wagen. Der Ursprung der Klassifikation Frankreichs fand dort statt, insofern, dass man gesagt hat, man hat auf der einen Seite, was wir hier in Deutschland jetzt mittlerweile auch machen, was auch in den letzten 25 Jahren ein wunderbarer Weg war, den der VDP vorgelebt hat. Also man hat auf der einen Seite Rebsortenweine oder eben sehr bodenständige Weine. Man hat Ortsweine und dann spezielle Ortsweine oder Lagenweine. Und so ist es dort eben auch. Also es gibt den normalen Côte d'Iron, wo man erstaunliche Qualitäten findet. Wenn du dir überlegst, du hast alleine im südlichen Rhonetal 2700 Weingüter. 2700, also das ist ein Fünftel von allen deutschen Weingütern. Also es gibt eine enorme Vielfalt dort. Du hast allein 70 Genossenschaften, die teilweise sehr anständig sind, weil die Grundmöglichkeit, dort Wein zu erzeugen, wenn man bewässern möchte, kann, darf, da man es darf, ist eigentlich relativ einfach. Und du hast einen Durchschnittsertrag von 50 Hektoliter, das ist fast großes Gewächsniveau in Deutschland. Und dadurch ist so die Grundqualität gar nicht so verkehrt. Und du kannst diese verschiedenen Stufen wunderbar abtrinken. Also du hast einen Côte d'Iron, du kannst einen Côte d'Iron Village.
Das ist schön formuliert.
Also, achso, dass du deine Stufen zu Hause manchmal auch abtrinkst. Also dass du
ja, dann komme ich ja halt irgendwie die Treppe nicht hoch dann irgendwann, ne? Weil ich dann genau. Stufe 3, sag ich jetzt mal.
Also du hast ein Côte d'Iron Village, du hast ja 171 Weinbaugemeinden in Frankreich, im Rhonetal, und bei etwas exponierteren, die ein wenig bessere Qualitäten erzeugen, kannst du den Namen an Côte d'Iron mit anhängen, also Côte d'Iron Village, und dann kannst du den Village-Name benennen, und so wie zum Beispiel Côte d'Iron Village, Visan, das ist ein kleines Dörfchen nahe Schatten auf die Pub. Das ist, glaube ich, im Ganzen 10 Kilometer entfernt. Du hast sehr, sehr vergleichbare Qualitäten zum Schatten auf die Pub und zahlst halt ein Zehntel von dem Preis für vergleichbare Qualitäten. Das finde ich teilweise sehr, sehr interessant. Manchmal auch ein Fünftel, also von dem her durchaus empfehlenswert. Und du hast AOCs, also Appellation, du hast Grüß. Davon gibt es 17 verschiedene im Rhonetal, wie zum Beispiel Chateau Neuf du Pape oder, und das finde ich wiederum persönlich sehr interessant, Lirac. Eigentlich mochten die Päpste Lirac damals lieber, als sie sich dafür entschieden haben, dort Wein anzubauen, und haben für die ersten Jahre, als sie aktiv mit dem Wein gefeiert haben, also man hat gerade, weil es ein französischer Papst war, dem auch sehr, sehr intensiv nachgesagt, dass er sehr aktiv gefeiert hat, haben immer Lirac-Weine getrunken, haben dann aber auf ihre eigenen Weinberge, die dann in Châteauneuf zu finden waren, nachdem sie angelegt waren, zurückgreifen müssen, aus teilweise wirtschaftlichen Gründen oder teilweise auch ethischen oder emotionalen Gründen. Und somit geriet der Lirac-Wein in Vergessenheit. Aber, und das finde ich spannend, wenn du einen sehr guten Lirac-Wein bekommst, ich will nicht sagen, er ist besser als ein Châteauneuf, aber er ist zumindest gleichwertig und hat dem ewigen Zweiten des südlichen Rhonetals immer noch weit die Nase vor, und das ist Gigondas. Gigondas immer noch günstiger als Chateauneuf-du-Pape, auch vergleichbare Qualitäten. Und Gigondas ist großartig.
Also auch wenn es jetzt früh am Morgen ist, also ich bin so mit diesem Schwelgen im warmen Frankreich und so einem fancy Wein bin ich jetzt schon...
Nice. Gerade weil wir hier auch die letzten Tage so fast sommerliche Temperaturen hatten mit 28 Grad, Anfang April, irre.
Das mag für Deutschland gelten, aber nicht für Hamburg.
Okay. Also wir hatten zwar fast erschreckend 28 Grad und ich habe die ersten Tage draußen verbracht. Großartig. Also daher kann ich mich in diese Zeit und dort in diese Region gerne zurückdenken. Und ja, ich würde da jetzt auch gerne zum Gläschen Rotwein greifen. Man kriegt richtig auch beim Erzählen und beim Zuhören richtig Appetit. Das ist spannend. Aber weißt du, was ich noch interessanter und noch spannender finde?
Jetzt kommt's.
Ein Gebiet, was total vergessen ist und neben Sachsen. Der Vielzahl der Gemeinden, die es dort gibt, ist Tavel. Tavel, eine Appellation im Rhonetal. Ja?
Sagt mir gar nichts, muss ich gestehen. Jetzt betrete ich Neuland.
Es ist die einzige Appellation im Rhonetal und ich glaube fast sogar in Frankreich, da müsste ich nochmal nachlesen, wo nur Roséwein erzeugt werden darf. Also ausschließlich Roséweine. Und man sagt, bevor es Orangeweine gab, wäre Tavel die vierte Weinfarbe in Frankreich. Also weiß-rot, rosé logischerweise. Die ganz traditionellen Tavel-Weine sind immer ein bisschen dunkelfarbiger. Also es sind so die Weine, die zwischen Rosé und Rotweine sind. Und sie gelten als die potentesten, als die kraftvollsten, als die strukturiertesten und trotzdem als die elegantesten und tiefsinnigen Roséweine weltweit, wenn du das so generalisieren möchtest. Mhm. Und nicht exemplarische Roséweine, die vielleicht irgendwie mal mit viel Glück erzeugt wurden, darstellen möchtest. Und ein Tavel, den kannst du reifen lassen. Da kannst du den 5 oder 10 oder 15 oder 20 Jahre auf der Flasche behalten. Und er gewinnt an Größe und an Tiefsinnigkeit. Die Weine, in der Regel, sie sind nicht günstig, liegen so zwischen 10 und 30 Euro, aber sie sind für das, was du an Weinqualität bekommst, ein richtiges Schnäppchen. Interessant finde ich die Entstehung, warum dort Rosé erzeugt werden durfte, konnte, musste, denn es wird dort in der Region untersagt, Rot- oder Weißwein zu erzeugen. Und Schuld daran mehr oder weniger ist Chateauneuf-du-Pape. Chateauneuf-du-Pape hat zu sich selber gesagt, wir möchten keine Roséweine erzeugen, weil wir es auch nicht so gut können. Aber Tavel kann Roséweine erzeugen, aber Tavel darf keine Rot- und keine Weißweine erzeugen. Und man vermutet, dass es daran lag, weil dort die besseren Rot- und Weißweine im Vergleich zu Chateauneuf-du-Pape herrühren würden. Aber man kann durchaus sagen, wenn du einen sehr guten Tavel hast, dann hast du etwas durchaus Vergleichbares mit einem Chateauneuf in Struktur, in Textur, in Tiefe, in Charakteristik, in Finesse-Textur. Grenache ist dort auch die Rebsorte. Also du hast eine ganz, ganz wunderbare Eleganz in dem Weinen und wir müssen mehr Tavel trinken.
Also du hast mich jetzt wahnsinnig neugierig gemacht und ich muss auch eine Wissenslücke einräumen. Okay, aber dafür ist ja Wein und Weltfrieden auch da.
Davon hast du zum Glück sehr, sehr viele. Das hat das Ganze ja eben so schön gemacht. Eine Wissenslücke, die fand ich sehr, sehr interessant und sehr spannend, die ich selber auch hatte, die mich über viele, viele Jahre total verwirrt hat. Oder sei bitte so lieb und stell dir mal das Bordelais vor, das Bordeaux. Und du schaust aufs Bordeaux und du kannst ja im Bordeaux selber mit den beiden, man sagt, den Ufern arbeiten. Also du hast auf der linken Seite hast du das linke Ufer und auf der rechten Seite hast du das rechte Ufer.
Ja.
Schon mal gehört bestimmt, oder?
Ja, ich hoffe doch. Das ist so ein No-Brainer, wie man so schön sagt.
Okay. Und das ist ja ganz logisch. Wenn du auf das Rhonetal schaust, dann wird das Rhonetal ja getrennt durch den Fluss Rhone. Mhm. Und dort redet man auf der rechten Seite von dem linken Ufer und auf der linken Seite von dem rechten Ufer. Kannst du mir gedanklich folgen?
Ich kann dir folgen. Also, weil die liegt daran, dass einer auf die Karte guckt und der andere auf den Strömungsverlauf?
Genau, ist der Strömungsverlauf, dass man dem folgt und dann im Prinzip vom Strömungsverlauf das herleitet. Das wusste ich nicht, habe mich echt immer gewundert, aber vielleicht ist mein minderbelichter Intellekt, der mir da hat zu denken geben, irgendeiner Form. Ha, okay. Echt, das wusstest du, Mann. Ich oute mich hier als Dummy. Als Dummy, als...
Weiter.
Ach, Lars. Ja, wie auch immer. Grundsätzlich kann man es auch unterscheiden, insofern, dass man sagt, die Weine vom linken Ufer, also von der rechten Seite, von oben betrachtet, sind eher die etwas fruchtigeren Weine, sind die etwas eleganteren, die etwas frischeren Weine. Und die vom rechten Ufer, also auf der linken Seite von oben betrachtet, sind die etwas kraftvolleren und tiefsinnigeren Weine. Eine Sache, die du wahrscheinlich nicht auf dem Schirm hast und wo ich
immer... Wie die immer, vielen anderen, wie du ja schon erwähnt hast, ja.
Genau, wo ich immer zu rate, die ich wieder aufleben lassen möchte, das sind so Gebiete wie Rastaud und Baume de Venise. Und das Besondere ist dabei die Süßweinproduktion. Es gibt fantastische, großartige, aufgespritzte Süßweine im Rastaud und Baume de Venise. Und wir trinken viel zu wenig Süßwein. Und wenn du jetzt morgens um 9 Uhr an ein Gläschen Wein denkst, dann würde ich nicht unbedingt diesen Baller 15 Volumenprozent Chateau Neuf du Pape dir empfehlen, sondern so ein kleines Gläschen, so ein Fingerhut voll oder so ein kleines Likörgläschen mit einem perfekten Baume de Venise. Den kann man richtig knackig, frisch, jung, wunderbar eisgekühlt, gerade zum, keine Ahnung, zum Stollen oder zum Butterkuchen oder zu deinem Frühstücksbrot oder... oder zum gereifter Variante. Also wenn du einen Baume de Venise, auch mit einer gewissen Reife, ist das so eine Offenbarung. Und den manchmal als Speisebegleiter zu nehmen, macht richtig viel Spaß.
Als Reisebegleiter?
Als Speisebegleiter.
Ach so.
Habe ich Reisebegleiter gesagt?
Nein, das war jetzt, weiß ich gar nicht so richtig. Ich habe irgendwie,
es war meine... Nicht zugehört, wie immer.
Ja, nee, ich habe, doch... Aber ich reise ja viel und suche seit Jahren den perfekten Reisebegleiter, den ich dann
das so
Flachmann mitführen kann. Ja.
Also da auf alle Fälle, es gibt ja ganz, ganz viele, die ihre Gläser mittlerweile mitnehmen. Also es haben einige mich auch angesprochen, aber für die Zia Vision nicht ein Etui für zwei Gläser schaffen können sozusagen. Einen Koffer haben wir ja
ins Leben. Bin ich sofort bei dir. Dieses Zweier-Ding, das macht das tatsächlich auch manchmal.
Also, dass ich Gläser und es ist mehr als hilfreich. Finde ich großartig.
Ja, hat wirklich, macht viel Sinn.
Weil gerade ein Hotelzimmer hast du ja und dann meistens in den Hotels, wo man heutzutage drin schläft, die wenigsten residieren ja, sondern sie schlafen irgendwo. Daher entstanden ja diese ganzen Budget-Hotels und da gibt es eine relativ schlechte Glaskultur. Also warum auch? Klar, logisch, gibt auch eine schlechte Weinkultur.
Es gibt auch in einem sehr, sehr anständigen Hotel, gibt es dann wirklich sehr, sehr mittelmäßige Gläser, kurz vor doof. Oder du hast halt dann einfach keinen mit mir. Du könntest halt zur Bar gehen und dir eins holen.
Aber auch da?
Ja, aber dann ist schwierig. Muss man runterlatschen und man muss sich erklären. Dann findest du wieder keinen und warum. Und sie müssen Pfand bezahlen oder was da irgendwie als dämlichen Dingern kommt. Deshalb ist so ein eigenes kleines Kistchen mit zwei Weingläsern viel, viel wert. Also ich würde, das kann das nur begrüßen.
Ich würde das Thema rund damit komplettieren wahrscheinlich oder abschließen oder Kiste zu. Weil wir haben jetzt am Anfang, wir haben unsere gepflegte halbe Stunde da mit dem Wissensthema durch, die wir sonst hinten immer ranklatschen, warum ich immer zu kurz kam. Und jetzt kannst du erzählen, was machst du denn demnächst, Lars?
Das ist jetzt ja irgendwie, das erwischt mich jetzt kalt, dass du jetzt einfach aufhörst, über Wein zu reden. Na, ich mache ganz viel, aber das, was wir hier, glaube ich, erklären müssen, dass wir beide, das Wein und Weltfrieden, eine, nennen wir es Pause oder vielleicht einen Abschluss finden werden mit Nummer 90 und jetzt bleibt immer noch die Frage übrig von Folge 1. Willst du mit mir ein Weingut kaufen? Also ich hätte es gemacht, aber irgendwie ist es nicht dazu gekommen.
Ich hätte
mag auch daran liegen, dass wir hier zu wenig Geld generiert haben. Das ist unser Non-Profit-Projekt, da irgendwie nicht drauf eingezahlt hat, dass wir uns noch nicht mal einen halben Hektar Weinhang irgendwo hätten erwerben können. Aber daran sollte eigentlich auch gar nicht scheitern.
Das stimmt. Es war und es ist ein Hobby. Und es hat und macht nach wie vor unfassbar viel Spaß. Aber wie beim Hobby und wie man Hobby manchmal zur Seite legen kann, um es dann, wenn man sich wieder bereit dafür fühlt oder die Zeitfenster einfach hat, es wieder aufzunehmen, ist es nichts, wo ich sage, ich habe die Schnauze voll. Vor allen Dingen habe ich noch eine lange Liste mit Themen, die ich mit dir total gerne besprechen wollte, wie zum Beispiel Wein und Kirche. die wir eigentlich immer nur angekratzt haben, wie teilweise eben auch sehr technische Sachen. Ich finde, es gibt manchmal Sachen, wo wir an unsere Grenzen gestoßen sind, wenn es zu technisch oder wenn ich zu technisch werden wollte und dann geht das Thema bei einem Gedankenpodcast einfach verloren, dass es dann zu sachlich wurde. Da konntest du ja wunderbar reingrätschen, also dafür danke ich dir, dass ich da nicht zu verkopft bin. Aber ich finde die Pause aufgrund auch der zeitlichen Situation, die du hast mit deinen Reisen, die ich habe mit den neuen Projekten, ist nicht außer Acht zu lassen. Dass wir also gerade in den letzten Folgen sehr, sehr gerungen haben oder darum gerungen haben, Termine zu finden und zusammenzufinden.
Also wir haben natürlich uns schon tolle Geschichten gemacht. Ne? Also ich habe mich mal aus Bali gemeldet, ich habe mich mal aus Los Angeles gemeldet oder von sonst wie Sachen. Das waren, das war immer cool irgendwie. Aber irgendwie geht jetzt so ein bisschen, also ich hadere natürlich schon damit. Das ist auch völlig, völlig richtig. Ich kann das, oder wir können das derzeit zeitlich nicht wirklich mehr durchhalten. Dann gerade so als Hobby, Liebhaberei, Non-Profit-Geschichte ist das einfach. Dann hast du jetzt deinen neuen, sehr ausufernden Podcast, der dich auch bindet. Und deshalb schieben wir mal so eine Weingedankenpause ein, glaube ich.
Ich denke immer noch an Wein, ich denke immer noch an dich, mein Lars.
Ja. Es ist irgendwie auch Zeit zu sagen, sich zu bedanken. Also sowohl wir uns bei uns selber, ich mich bei dir und vor allen Dingen wir uns bei allen anderen, die uns ja relativ treu verfolgt haben. Was ich am Anfang gar nicht so richtig glauben wollte, dass das jemand hört und da auch eine gewisse Hartnäckigkeit des Einforderns irgendwann aufgetaucht ist. Und du ja auch sehr, sehr stark auf dieses, was schlau war, diese Regelmäßigkeit gesetzt hast. Immer 2, 12, mhm. 22, das war, glaube ich, gut. Ja, und es ist noch lange alles nicht auserzählt, aber wir genehmigen uns jetzt eine Pause. Das ist so die Kernaussage.
Ja, was ich in dem Sinne auch gar nicht so verkehrt finde, das Interessante ist mit dem neuen Podcast-Projekt, was ich habe, diesem Sommelier, da merke ich auf der einen Seite zum einen, was man alles machen kann und was wir alles nicht gemacht haben. Also wir sind ja relativ schnell erfolgreich gewesen mit diesem Sommelier-Projekt, sind, glaube ich, unter den Top 3 der Wein-Podcasts relativ schnell gekommen. Was mich total freut und wahnsinnig ehrt, dass eben das Thema nach wie vor interessiert, dass das Thema Leute begeistert. Aber auf der anderen Seite habe ich so ein kleines Tränchen mit dabei, dass wir hätten auch mit diesem Podcast, also viele der Hörer, einen ganz lieben Gruß an alle, sind uns ja oftmals zugelaufen. Also wir haben ja ganz selten das aktiv auch Social Media, außer so das nötige Posting und so weiter, begleiten können. Und ich merke halt, wie ich in verschiedenen Bereichen nicht mehr hinterherkam. Wie beim Beantworten von sehr ausführlichen, sehr, sehr intensiven, lieben Mails, was ich mir auch durchaus noch vorgenommen habe und Kommentaren zum Thema Kork, zum Thema Piwi etc. Wie eben auch dem Pushen des Podcasts. Also wir hatten relativ schnell eine sehr gute Reichweite, die auch mit etablierten Podcasts oder Weinpodcasts sich messen konnte. Was ja einfach auch immer schön ist, dass es ankam. Ich habe mir persönlich, dadurch, dass es bei uns ja in der Bar lief, die Folgen auch mal sehr, sehr gerne auch nochmal und mehrmals angehört, was ich durchaus interessant fand. Und da kann ich gerne zu raten, sich die einfach nochmal anzuhören. Weil ich fand, neben diesem Leichtfüßigen, was wir teilweise hatten, neben dem, ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu selbstbeweihräuchernd, neben dem auch verspielt Verbalen, was wir hatten, kam oftmals sehr viel Wissen rüber und sowohl von dir als auch von dir aus deiner Sparte, von mir aus meiner Ecke, haben wir uns wunderbar ergänzt und das hat richtig viel Spaß gemacht. Also ich würde dieses Thema jetzt diesen Podcast nicht totreden, sondern einfach in der Tat als Pause für irgendwann, wenn wir uns das nicht mehr zusammenbasteln müssen, generieren. Denn was du, wie du es erwähnt hast, manchmal an Zeit aufgewendet hast, eben aus Bali, das ist ja für dich dann eben auch immer richtig Aufwand gewesen, den Kram mitschleppen, das alles installieren, gucken, wo ist WLAN, ist das stabil und so weiter.
Ja, wobei, das habe ich alles gerne gemacht und ich bin immer noch der große Fan davon, die Kunst der Beiläufigkeit. Das ist, was ich ja auch mit den Dingen versuche, die ich so treibe, dass es egal wie launig, plauderig man Dinge irgendwie in die Welt bläst, dass es immer doch gelingen sollte, so in beiläufig Wissen zu vermitteln oder vielleicht auch Wissensding beiläufig Humor und Unterhaltung einzubauen. So an diese Mischung glaube ich. Und wir werden irgendwas finden, Silvio. Was wir
das mit unserer
nicht vorhandenen Zeit dann doch noch anstellen können.
Aber es lohnt sich, und das ist das Schöne bei diesem Podcast-Projekt in der Gänze, nicht nur bei dem jetzt, dass die Folgen bestehen bleiben. Also das, wenn man nostalgisch
ist, so kann man noch mal die Folge, hier, ne? Das kann man
super,
für immer, das ist für immer da.
Ja, für immer weiß ich nicht, wenn ich immer so also das kann ich nicht sagen. Es kann sein, Spotify oder Apple Music sich da irgendwie mal irgendwann sagt, nee, hier, die kicken wir raus. Da kam nichts Neues mehr.
Das reicht.
Aber das reicht, genau. Aber zumindest langzeitlich und nicht wie eine Zeitung, die dann irgendwann weggelegt wird. Und,
also wir haben ja, was ist denn das denn insgesamt? Es ist ja mal mindestens eine halbe Stunde, 90 Folgen haben wir. Das heißt, wir haben so 50 Stunden, 50 Stunden, kann man einmal durchhören. Also bitte einfach einmal zwei Tage durchhören, Tag und Nacht ohne Pause.
Aber darf ich trotzdem fragen, wo findet der geneigte Hörer dich denn jetzt? Weil einige haben ja in der Tat konstatiert, dass sie dich gar nicht so unsympathisch finden, wie ich das eventuell manchmal vermutet hätte aufgrund deiner Kommentare. Und auch in aktives und reges Interesse auch in meiner Weinbar war. Also wie geht's, Lars? Wie, das hast du alles gar nicht mitbekommen, aber ja, man mag dich.
Das ist wahnsinnig nett, ehrt mich auch unerhört. Aber ich werde jetzt über Podcast-Projekte habe ich tatsächlich erstmal keine Zeit. Man kann meine Stimme ab und an mal im ersten deutschen Fernsehen hören. Das wird es auch weiterhin geben. Oder auf irgendwelchen anderen Plattformen. Aber Podcast bin ich jetzt erstmal, da mache ich ein Päuschen und wenn, dann wieder mit dir. Wobei ich halt, mein großes Ziel ja nach wie vor ist, mit dir ein Buch zu schreiben. Also ich habe weder, das habe ich schon mehrfach gesagt, auch gar keine Ahnung worüber.
Aber über, ist so eine, über Podcast, so eine, wie macht man einen Podcast? Ja,
ist so eine blinde was. Äußerungswut eigentlich, ne? Das ist so, man muss einfach, muss raus, ja. Das hätte ich, also, liebe Zuhörer, wer da eine Idee hat, über was wir mal ein Buch schreiben sollten, also ich bin ja immer noch ein großer Fan von dem hochambitionierten, hochintellektuellen, nicht Kochbuch, sondern so Lebensratgeber-Kochtrinkbuch. Aber da hab ich dich ja noch nicht für begeistern können. Also so ein Genuss-Almanach.
Weißt du? Also total gerne. Ich bin dabei, aber ich finde, es sollte Sinn machen und es sollte auf Interesse stoßen. Man muss es nicht machen, um es zu machen.
Wie viele Leute brauchen wir denn, damit das irgendwie, damit du für dich selber sagst, also wie viele Käufer des Buches, damit du sagst, es hat eine Relevanz?
Na, allein der Kochbuchmarkt ist ja.
Den wird es immer geben, den
Kochbuch. Was denkst du, mit was für einer Auflage rechnet man dort? Also bis zum Ende der Menschheit weiß ich nicht. Ich glaube, dass moderne Apps durchaus das alles abgelöst haben. Also dass Kochbücher in der Art, Form und Weise nicht mehr so von Relevanz sind, sondern sind Kunstwerke oder irgendwelche
Sachen, die Koch sich selber... Also was ich feststelle, wenn es einem ernst ist mit dem Kochen, dann brauchst du nach wie vor das Kochbuch, weil da wirklich tiefes Wissen drin steckt. Also in all diesen, weiß ich nicht, wie die alle heißen, diese Online-Kochrezepte-Dinger, wo du dich halt durch 700, 800, 900 Anzeigen durchklickst und das wegswipen musst, bevor du dann irgendwo dahin kommst und dann so ein mittelmäßiges Rezept hast für einen Rührkuchen.
Butterkuchen.
Irgendwie so ein Bums. Glaube ich, wenn man es ernst meint, wirst du nach wie vor das Kochbuch brauchen, dann glaube ich, dass dieser Prozess durchaus auch viele haptische Momente hat und deshalb so dieser Moment, so ein Buch aufzuschlagen, das Buch, das du vererbst, das du weitergibst, das ja immer auch ein Stück Zeitgeschichte ist, ja. Guck dir diese alte Kochbücher an. Toll. Also man wird das so nicht mehr kochen, ja, aber das ist ja immer ein Dokument der Zeitgeschichte. Wie waren die damals drauf? Alte Rezepte, sensationell. Wie das gemacht wurde, was man technisch noch nicht konnte oder wollte oder wie fettig was war oder was alles verwendet wurde oder gar wie modern das schon war. Ja, wenn dir die jetzt so Hildegard von Bingen, also diese ganzen, das Wissen, was da drin war, in dem, was die da zusammen gekocht und gerührt hat, also der medizinische Anteil, also Wahnsinn, das, was wir alles verdrängen, vergessen, was die Pharmaindustrie jetzt lieber anders macht. Das finde ich schon toll. Aber zu, was die Auflagenstärke betrifft, ich weiß, ich glaube schon, dass da sowas fünfstellig sein muss, damit das irgendwie Sinn macht.
Also im Durchschnitt für ein etwas exponierteres rechnet man so um die 2.000 bis 4.000. Wenn es gut läuft, dann bei 10.000, ganz, ganz selten schaffst du die 50.000. Also von dem her eigentlich gar nicht so viel. Und das, was ich eigentlich theatralisch und schrecklich finde, dass die Köche, die sich damit selber auch ein Denkmal schaffen möchten, es ganz oft gar nicht des Kommerzes, sondern aus karitativen Sachen oder aus, keine Ahnung, um der Gemeinschaft irgendwas Gutes zu tun, diese Sachen machen und das eben teilweise in Jahresprojekten etablieren. Also
wenn ein Koch ein Kochbuch schreibt, dann ist das sehr erwartbar. Wenn wir beide einen Koch, also einen Genussalmanach nachschreiben, dann ist das unerwartet. Weißt du, was ich meine?
Jetzt müssen wir auch keiner. Also wenn ich von, keine Ahnung, Christian Braun ein Kochbuch haben möchte, dann möchte ich es haben, oder von Nils Henkel oder wem auch immer. Da möchte ich, weil ich weiß, der kann kochen. Ey, wenn du mir ein Kochbuch schreibst, ich weiß nicht, ich würde mich über die Widmung freuen, der Rest.
Nee, was, wie, wo, welche Weine dazu, die Geschichte dazu, wirklich crazy Rezepte, die man irgendwie fetzigen Köchen abluchst, geht ja gar nicht darum. Also, es geht ja eher um den Genuss dessen, ja, und auch die Geschichte und das Wissen drumherum. Rezept, ja, aber das ist ja, also es ist ein nützliches Buch, weißt du, wo ich was über Wein lerne, wie ich was koche, wo ich was finde, wo ich hinreisen muss, so alles zusammen. Jetzt müssen wir alle Hörer, die wir jemals gehabt haben, dazu kriegen, dass sie dir eine Mail schreiben und sagen, wir wollen das Kochbuch und wir zahlen auch schon mal was an.
Ja, es geht mir nicht um Zahlen, es geht einfach um die Mail, die ich dir weiterleiten kann, dass du sie beantworten kannst. Gut, sehen wir uns. Aber ja, vielleicht habe ich dich wie so oft im Leben nicht verstanden oder deine Idee einfach nicht aufgreifen können. Daher, das kann durchaus sein, aber wir lassen es sacken, wir lassen es reifen. Und ich würde mich freuen, wenn vielleicht sogar in einem oder anderthalb Jahren oder vielleicht auch einem halben Jahr oder in drei Monaten einfach die 91. Folge von Wein und Weltfrieden mit einmal da ist. Also wir sagen, wir haben uns so vermisst oder wir uns beim anderen Projekt finden. Aber vielen Dank für die Zeit an die Hörer, an dich, an alle, an auch damals Gerold Steiner, dass sie uns so in jungen Jahren einfach begleitet haben und da
für kurze Zeit.
Ganz am Anfang, genau, einfach zur Seite standen. Einfach an alle. An Julius.
Ja, wir müssen Julius danken. Der sitzt aber jetzt in London, glaube ich, oder in Singapur. Eins von beiden habe ich ein bisschen die Übersicht verloren. Aber der ist auch schon raus aus der ganzen Angelegenheit.
Genau, der.
So, bevor es jetzt
schon mal das Schiff verlassen.
Zu
theatralisch wird.
Ehrenrührig und würde ich es bei einem finalen Danke belassen, allen erstmal sonst noch ein schönes Leben wünschen und Wir beide.
Wirklich von Herzen.
Ja, wirklich von Herzen. Wir sagen Tschüss und wir sagen Danke.
Bis bald einmal. Bis gleich, sagst du immer.
Ja, bis bald einmal. Naja, das ist jetzt kurz vor Takeout-Sammlung. Ne? Also dann sage ich einfach Tschüssi.